Herzlich willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation auf der Baustelle für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Und ich darf immer noch mit Andreas Hörl zusammensitzen. Servus Andreas.
Servus Stefan.
Der zweite Teil unseres Interviews, und wir haben ja im ersten Teil darüber gesprochen, dass du Jus studiert hast, weil du nicht streiten möchtest. Und genau darum soll es jetzt gehen, weil in deiner Funktion als Leiter der Bauwirtschafts- und Baurechtsabteilung, ja, bist du mittlerweile gern gesehener Gast vor Gericht und kannst natürlich da einige Erfahrungen, die wahrscheinlich teilweise auch nicht so schön waren, in deinem Erfahrungsschatz erzählen. Und deswegen meine erste Frage an dich zu diesem Thema. Was ist aus deiner Erfahrung der letzten Jahre der häufigste Grund, warum es tatsächlich zum Äußersten kommt, warum sich zwei Parteien so dermaßen nicht mehr riechen können, dass sie diesen letzten Schritt gehen und ein Gerichtsverfahren anstreben?
Ja, Stefan, es ist, wie ich schon bei unserem letzten Podcast erwähnt habe, meine absolute Überzeugung oder meine Intention gewesen, warum ich Rechtswissenschaften studiere, dass ich nicht streiten will oder Streit so weit wie möglich verhindern möchte. Warum gehen Leute so weit, dass es zum Äußersten kommt und dass man sich Probleme nicht mehr von Angesicht zu Angesicht ausreden kann? Es geht sehr oft, wie immer, ums liebe Geld. Auf der Baustelle, wissen wir beide, sind sehr viele, unter Anführungszeichen, Alpha-Tiere am Weg, weil jeder Bauleiter oder jeder Projektleiter ist ja deswegen an dieser Position oder an dieser Stelle angelangt, weil er gewisse Kompetenzen und gewisse Stärke in der Persönlichkeit an den Tag legt. Und es ist halt dann schon sehr oft für solche Alpha-Tiere oder für solche starken Persönlichkeiten eine Hemmschwelle, Schwächen einzugestehen und auf das Gegenüber zuzugehen, um eine Lösung zu finden, von der man vorher stur behauptet hat, dass man ihm recht ist.
Das heißt, deiner Aussage jetzt zu folgen, der Hauptgrund für wirklich, dass es zum Äußersten kommt, ist die Persönlichkeit von den beiden Protagonisten, die einfach aufgrund dessen, dass sie so überzeugt sind von ihrer Meinung, nimmer die Kompromissfähigkeit besitzen.
In gewisser Art und Weise ja, gebe ich dir recht. Es wird aber auch sehr oft der Fall sein, dass die handelnden Personen im Hintergrund Vorgesetzte, andere Entscheidungsverantwortliche haben, möglicherweise Institutionen im Hintergrund, vor denen sie sich rechtfertigen müssen und sich deswegen denken, diese Entscheidung triffe ich jetzt vielleicht nicht, die überlasse ich einer Ebene höher oder einer anderen Institution, um mir mittel- oder langfristig das Leben nicht schwerer zu machen, als es ohnehin sein müsste.
Das ist ja der klassische Fall, oder, dass sich doch bei Großprojekten der Bauherr gerne mal auf den Rechnungshof zurückzieht und sagt, da kann ich nicht, weil da kriege ich eine vom Rechnungshof auf den Deckel. Und wie siehst du das? Also meine Erfahrung ist schon auf beiden Seiten, dass sich das immer mehr in die Richtung, sich vor höheren Instanzen zu verstecken, sei es auf der Firmenseite irgendwelche internen Revisionen oder auch die vorgesetzten Chefs oder wer auch immer, sei es auf der Bauherrenseite auch interne Revisionen, der Rechnungshof. Das heißt, wie wir es früher hatten, ein paar Dekaden zurückgehend, wo wirklich der Projektleiter auf der Bauherrenseite und der Bauleiter auf der Firmenseite sich die Dinge ausgeredet haben und alle Entscheidungen getroffen haben, das hat sich sehr gewandelt, oder?
Das hat sich sehr gewandelt, und die Beobachtung und auch die Erfahrung zeigt uns genau dieses Bild. Wir haben in den vergangenen Jahren oder in den vergangenen Jahrzehnten ganz klar eine Entwicklung verfolgen können, dass der starke, entscheidungsfreudige Mensch eher die Minderheit werde und man sie irgendwo hinter Fassaden oder Vorschriften, Richtlinien, was auch immer zu verstecken versucht, um nur ja keinen Fehler zu machen, wenn man eine Entscheidung trifft. Und genau das ist ja das Schlimmste für ein Projekt und auch das Schlimmste im Miteinander auf der Baustelle, keine Entscheidungen zu treffen. Es ist keine Entscheidung so schlimm wie eine nicht getroffene Entscheidung. Also eine falsch getroffene Entscheidung ist aus meiner Wahrnehmung und Erfahrung immer noch besser als eine nicht getroffene Entscheidung, weil die am Ende des Tages zu nichts führt.
Und das ist aus meiner Sicht ein riesengroßes Problem. Diese Angst, also ich glaube sowieso, dass die Angst bei uns in der Branche eines der größten Probleme ist. Und ich kriege es ja immer wieder mit auf der Bauherrenseite, was da für eine Angst vor diesem Rechnungshof besteht, das ist für ein Projekt nicht zuträglich, weil du sagst genau, wie du sagst, dass nicht getroffene Entscheidungen fürs Projekt das Schlimmste überhaupt sind. Und die Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen, und es kommt dann irgendwer ein, zwei, drei Jahre später daher und sagt, du hast aber da eine falsche Entscheidung getroffen. Diese Angst davor, die hemmt diese Entscheidungsfreudigkeit. Und die Frage ist, die ich mir schon die ganze Zeit stelle oder über viele, viele Jahre hinweg stelle, wie kommen wir aus dieser Angst heraus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn es da ein Patentrezept gäbe,
dann darf man beide nicht da sitzen.
Das ist richtig. Nur es ist ja nicht nur ein Thema am Bau oder in der Baubranche an und für sich, das ist ja ein gesellschaftliches Thema, wo sich die Gesellschaft hinentwickelt und hingewandelt hat. Also ich glaube, da jetzt dieses Inselproblem oder dieses abgekapselte Problem bei Bauprojekten zu sehen, wäre da völlig verfehlt und wäre ja unzutreffend. Die Patentlösung gibt es aus meiner Sicht im Moment auch noch nicht, weil
die habe
stehen und fallen wird das Ganze immer mit den handelnden Personen und mit den Argumenten, wie man Entscheidungen trifft und wie man sie dann schlussendlich auch rechtfertigen kann.
Zwei Ebenen wieder einmal. Die eine Ebene, das ist die gesellschaftliche Entwicklung, über die ich gern mit dir sprechen möchte, weil da habe ich eine provokante These für dich als Juristen. Und die zweite Ebene ist die persönliche der handelnden Personen. Zunächst einmal die von der Metaebene betrachtet. Wir haben ja eben genau das Problem herausgearbeitet, dass nicht nur in der Baubranche, sondern dass das ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, dass die Verantwortung für Entscheidungen immer weniger wird, die übernommen wird. Hat das nicht auch mit der immer stärker werdenden Juristerei in unserer ganzen Gesellschaft und natürlich auch in der Branche zu tun?
Spreche jetzt gegen meine Zunft und
gegen meine Profession.
Aber, du bist Bauingenieur. Aber ich gebe dir zu einem gewissen Maße recht, die Überregulierung und die Regulatorien, die uns auferlegt werden, die fördern das natürlich, dass sich die Leute immer weniger Entscheidungen treffen trauen, dass sich Beteiligte immer weiter zurücklehnen und warten, bis wer anderer Verantwortung übernimmt. Und das Ergebnis sehen wir ja tagtäglich.
Das Ergebnis sehen wir tagtäglich auf unseren Baustellen. Das sehen wir aber nicht nur, wie du richtigerweise gesagt hast, auf unseren Baustellen, sondern gesamtgesellschaftlich. Das heißt, wir bräuchten wirklich ein Umdenken gesamtgesellschaftlich, das sich natürlich dann auch auf die Baubranche auswirkt, dahingehend, dass man sagt, okay, wir wollen die Eigenverantwortung der Menschen stärken, wir vertrauen auf die Menschen, aus meiner Sicht ein großes Thema des Vertrauens untereinander oder auf die Kompetenzen der Menschen und bauen diesen Bürokratiewahnsinn, diesen Vorschriftenwahnsinn immer mehr ab und schauen, dass man nicht gleich sofort sich hinter einem Juristen versteckt, der dann versucht, irgendwie die Dinge gerade zu biegen. Also das ist die Metaperspektive, die wir mir zwar hier nicht ändern können. Die andere Ebene werden wir hier auch nicht ändern können, aber vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß liefern, weil das ist die persönliche Ebene. Und natürlich formt die Kultur in unserer Gesellschaft die Persönlichkeiten logischerweise. Und wir werden sozialisiert und werden zu diesen Menschen gemacht, die wir nun mal sind. Und da spielt unsere Kultur eine riesengroße Rolle. Nur trotzdem glaube ich schon, dass wir als Menschen, als Persönlichkeiten auch an uns arbeiten können und gewisse Kompetenzen entwickeln können. Und dazu gehört auch Entscheidungsfreudigkeit. Und wenn ich mir anschaue oder wenn ich mir überlege, welche Kompetenzen das da notwendig sind oder wären, um einen Projektleiter auf der Bauherrnseite oder einen Bauleiter auf der Firmenseite entscheidungsfreudiger zu machen. Was glaubst du, braucht es, dass die Leute wieder trauen, sich auf ihre Kompetenz zu verlassen und sich darauf zu verlassen, die Entscheidung, die passt schon, beziehungsweise zumindest die Entscheidung ist besser als gar keine Entscheidung?
Du hast es in deiner Frage jetzt eh schon vorweggenommen. Die persönliche Kompetenz ist natürlich wichtig und die Entscheidungsfreude muss gefördert werden, aber dass die Menschen diese die persönliche Kompetenz wieder haben, brauchen sie auch die fachliche Kompetenz im Hintergrund, weil nur die kann ihnen Sicherheit geben, dass die Entscheidungen, die sie treffen, die im Moment richtigen für das Projekt sein werden. Und da bin ich überzeugt, dass bauwirtschaftliche, technische, bauvertragliche oder juristische Kompetenz ein maßgebender Gamechanger sein können. Also je besser die Ausbildung ist, je fundierter und je sattelfester die handelnden Personen mit diesen Themen umgehen können, desto eher werden sie Entscheidungen treffen und zu den Entscheidungen stehen.
Ganz spannender Punkt. Ich meine, wir kümmern uns ja, indem wir gemeinsam ein Bauwirtschaftsseminar veranstalten, auch darum, aber finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ein psychologisches Thema, das beste Mittel gegen Angst ist Kompetenz. Tatsächlich, das ist psychologisch gut untersucht und nachgewiesen. Und meine Frage dazu, glaubst du denn, beziehungsweise anders ausgedrückt, es ist ja, glaube ich, augenscheinlich, dass in den letzten Dekaden die Streitereien auf der Baustelle zugenommen haben. Siehst du das anders?
Ich kann ja jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Aha. Wenn ich jetzt an 2 oder 3 Jahrzehnte zurückgehen darf, wo mein Vater Bauleiter war, aha, da glaube ich, oder da bin ich überzeugt, war der Umgang zwischen den handelnden Personen und zwischen den Projektbeteiligten ein ganz anderer. Mein Vater hat zum Beispiel ewig lang nie verstanden, warum es denn in einer Baufirma Leute wie mich geben muss. Bei einer Baufirma muss man anpacken, da muss man betonieren, da muss man scheuen, da muss man Plan lesen können, da braucht man keine Paragraphen, da braucht man auch keine bauwirtschaftlichen Berechnungsmodelle, weil man geht hin, mal fliegt man vielleicht mit den Köpfen zusammen, aber am nächsten Tag sind die Wolken wieder verzogen, man kommt wieder gut miteinander aus und man arbeitet weiter. Das ist wahrscheinlich, geht einher mit dem gesellschaftlichen Wandel, dass das heute nicht mehr so, leider Gottes, nicht mehr so ist. Die handelnden Personen, die Beteiligten, die Player und die ganzen Rahmenbedingungen sind andere geworden.
Und ich wollte eigentlich fragen, ob denn deiner Meinung nach die bauwirtschaftlich-bauvertragliche Kompetenz in den letzten Dekaden schlechter geworden ist, aber deine Aussage sagt jetzt ganz klar, das ist völligst irrelevant, weil früher hast du es einfach nicht gebraucht in dem Ausmaß. Das heißt, wichtig ist, aufgrund der Rahmenbedingungen, wie sich das alles in den letzten 2, 3 Jahrzehnten entwickelt hat, ist, dass wir mehr Kompetenz mittlerweile benötigen, weil es einfach diese Entwicklung gegeben hat, oder?
Wir benötigen mehr Kompetenzen, breiter gefächerte Kompetenzen, um bestehen zu können und Schritt halten zu können. Von dem bin ich überzeugt.
Das ist natürlich eine harte Aussage, weil das Bauingenieurstudium gilt sowieso schon nicht als das leichteste, Statik etc. Und zu diesem technischen Know-how, das ja vorwiegend auf der Uni und auch in der HTL vermittelt wird, brauchen wir jetzt eigentlich noch ein viel, viel fundierteres bauwirtschaftliches, bauvertragliches Wissen, das meiner Einschätzung nur schwer in der Schule vermittelt werden kann oder Uni vermittelt werden kann, weil ich diese Verknüpfung zu bestehenden Problemen brauche, um das überhaupt verstehen zu können. Ich habe in der HTL, wenn ich mich zurückerinnere, in meinem Jahr, wo ich meinen Ausflug als HTL-Lehrer gemacht habe, wenn ich denen was von der ÖNORM verzeiht habe, die haben mich angeschaut mit großen Augen, weil du das einfach nicht verknüpfen kannst. Du kannst das noch nicht verstehen. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr bauwirtschaftliche, bauvertragliche Weiterbildung in der beruflichen Entwicklung, oder?
Begleitend zur beruflichen Weiterbildung, zur Entwicklung in der täglichen Arbeitswelt, die ja sowieso schon gespickt ist mit technischen Herausforderungen. Aber ich bin schon der Meinung, dass genau diese Punkte entscheidend sein werden oder entscheidend sein können, um die Kultur, den Umgang miteinander zu verbessern.
Also die eine Basis ist sicherlich die bauwirtschaftliche Kompetenz, haben wir gerade rausgearbeitet, finde ich total spannend. Und die andere Ebene meiner Einschätzung nach ist es ja schon oft so, dass sich bei den handelnden Personen Wörter ergeben, die Emotionen gehen hoch und irgendwann kommen nicht einmal nur die einfachsten Sachen auf der Baustelle gemeinsam lösen, weil man sie einfach nicht mehr riechen kann. Und die Erfahrung, du hast ja immer mal wieder die ein oder andere Geschichte erzählt im privaten Gespräch. Ich glaube, das ist auch deine Erfahrung, dass es zu vielen Gerichtsverfahren oder zu vielen Streitigkeiten, zu denen du dazu kommst, gar nicht kommen müsste, ungeachtet der bauwirtschaftlichen Kompetenz, wenn die Menschen einfach anders miteinander umgehen würden, wenn sie mal von ihrer Meinung zurücktreten könnten, wenn sie nicht so resistent wären und keine Kompromissfähigkeit hätten.
Ich bin einerseits sehr stolz auf das Tun und Handeln, das wir so tagtäglich setzen, weil wir gemessen an unserem Umsatz und an der Anzahl an abgewickelten Bauvorhaben sehr wenig streitige Verfahren vor Gericht austragen müssen. Ich führe das darauf zurück, dass, wie in der letzten Folge schon gesagt habe, Techniker und Juristen in einer Abteilung beieinander sitzen und an einer Lösung arbeiten und nicht den Krieg vorbereiten. Natürlich muss man den Krieg vorbereiten, um das eine oder andere Mal zum Ziel zu kommen, aber in aller Regel schaffen wir es, Entscheidungen herbeizuführen, bevor wir vor Gericht ziehen müssen.
Das heißt, der normale Ablauf ist bei euch, irgendein Bauleiter oder ein Projektleiter von euch kommt zu dir oder zu deiner Abteilung und sagt, hey, ich habe da ein Problem, das ich auf der Baustelle nicht mehr lösen kann. Wie schaut das normalerweise aus, beziehungsweise wann ist der Zeitpunkt? Und es gibt ja auch oftmals die Sichtweise, und das wird ja auch von Konzernen oder von der Bauindustrie gerne mal gemacht, dass der Bauwirtschaftler oder vielleicht sogar der Jurist während der Baustelle bei größeren bereits dabei sitzt, um genau diesen Punkt nicht zu verpassen, weil eben auf der Bauleiterebene vielleicht die Kompetenz nicht da ist, die Emotionen hochwallen oder sonst was. Das heißt, bei euch ist ja das im Regelfall nicht so, wie ich weiß, sondern irgendwann ist der Zeitpunkt da, wo der Bauleiter sagt, da kann ich jetzt nicht mehr drüber, bitte lieber Andi, hilf mir. Wie ist der Prozess bei euch, beziehungsweise wann ist der Punkt da oder spürst du das selber oder wie kann ich mir das vorstellen?
Da gibt es keinen richtigen oder falschen Punkt. Das liegt wie immer einzelfallabhängig und individuell zu beurteilen, aber es liegt in der Regel am Gespür des Bauleiters, wie weit traue ich mich oder ab wann suche ich Hilfe, suche ich Unterstützung. Die Hilfe kann ausschauen, dass er sich in der Kaffeeküche mit mir kurz zurückschließt und fragt, wie siehst denn du das? Das kann aber auch viel weiter gehen. Und ich bin schon ein Verfechter und auch ein absoluter Befürworter davon, dass, wenn ein Punkt erreicht ist, wo die Emotionen überhand nehmen, sich der Bauleiter zurückziehen sollte und wieder auf die Kernkompetenz Bau zu leiten und technische Probleme zu lösen, konzentrieren soll und soll dann die Lösung komplexerer Themen oder bereits hochgekochter Themen einem Spezialisten oder einem Außenstehenden, der vielleicht nicht so emotionalisiert in dem Projekt drin ist, überlassen. Es funktioniert ganz gut. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Großen und Ganzen gibt uns der Weg recht.
Würdest du sagen, dass die Bauleiter eher zu spät zu dir kommen oder zu euch als Abteilung kommen?
Das darf ich so nicht pauschal behaupten. Es gibt natürlich welche, die versuchen, Probleme so lang wie möglich selbst zu lösen und keinen Staub aufzuwirbeln. Es gibt natürlich auch die anderen, die übervorsichtig sind und bei jeder Kleinigkeit daherkommen, aber im Großen und Ganzen muss ich da schon eine Lanze brechen für vor allem für die Nachwuchskräfte. Die haben da recht ein gutes Gespür, wie weit kann ich selbst gehen und ab wann ist es besser, sich professionelle Unterstützung zu holen, wie auch immer die ausschaut.
Macht ja absolut Sinn, das Emotionale herauszunehmen, dass ich wirklich den Fokus auf die Baustellenabwicklung lege, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn neben diesen wirtschaftlichen Streitigkeiten auch noch die Qualität darunter leidet, weil dann habe ich nämlich wirklich ein Problem an zwei Seiten, an zwei Ebenen.
Naja, und man verliert sich halt auch relativ einfach in Themen, die gar nicht notwendig sind oder die nicht zum Erfolg des Projektes beitragen, und es bleiben auf der anderen Seite dann Kernkompetenzen oder wichtige Entscheidungen auf der Strecke, die halt dann untergehen.
Genau so ist es. Und wenn es jetzt wirklich mal zum Äußersten kommt, dann ist es ja so, mich interessiert das, wie dann dieser Prozess ist, also nicht der Gerichtsprozess, sondern der Ablauf, wie sowas vonstatten geht. Es ist ja so, dass du kein Anwalt bist, du musst ja, nur weil du Jus studierst, bist du ja kein Anwalt.
Richtig. Den
musst du dir ja, wie heißt das?
Zukaufen,
ja. Und das heißt, wenn es wirklich so weit kommt und ein Gerichtsverfahren im Raum steht, ob ihr Kläger seid oder beklagt seid, sei dahingestellt, dann nehmt ihr euch einen Rechtsbeistand für die Zeit vor Gericht.
Richtig.
Und diese Vorbereitung, in der gibst dann du sehr viel Know-how mit ein, weil du natürlich diese Doppelkompetenz in dir vereinst, weil du diese Bauseite, diese technische, bauwirtschaftliche Seite auch kennst, und du arbeitest dann sehr eng mit diesem Anwalt zusammen, um die beste Strategie für das Verfahren auszuarbeiten.
Genau so ist es. Ich habe auch die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass Techniker und Juristen oft von der gleichen Sache reden, aber was völlig Unterschiedliches meinen oder genau umgekehrt. Und da habe ich dann festgestellt, das Wertvollste in diesem Vorgang ist ein Dolmetscher, der beide Seiten irgendwo aufeinander zuführen kann und der dem Juristen ein technisches Problem so erklären kann, dass er es versteht, und dem Techniker eine juristische Notwendigkeit oder ein juristisches No-Go so erklärt, dass auch er versteht, warum er das jetzt gerade nicht machen soll oder warum das jetzt genau notwendig ist. Und ich begleite diese Verfahren, die wir führen müssen, dann in aller Regel persönlich mit dem beauftragten Anwalt. Hab, wie du zuerst schon gesagt hast, auch die Ehre, ob sie rühmlich ist oder nicht, des Öfteren vor Gericht zu erscheinen und da halt als Vertreter des Klägers oder der Beklagten dabei zu sein.
Weil es geht ja dann noch weiter. Die eine Ebene ist diese Vorbereitungsphase und dort diesen Dolmetscher zu spielen, aber es ist ja wahrscheinlich dann auch vor Gericht wahnsinnig wertvoll, wenn du deine Dolmetscherfähigkeiten auch anwenden kannst, um dem Richter etwas zu erklären, weil der ist ja nun mal Jurist und hat technisch einfach keinen Background mehr.
Du weißt es ja selber ganz gut, der Richter bedient sich in aller Regel eines Sachverständigen, und der Sachverständige ist halt der, der technisch alles aufbereitet und für den Richter vorbereitet. Und als Beteiligter im Verfahren oder als Anwesender im Verhandlungssaal sprichst du halt mit einem Sachverständigen ganz anders, wenn du die gleichen Worte, die gleichen Termini verwenden kannst, wie dieser Sachverständige, der dem Richter die Problematik mundgerecht aufbereiten muss.
Weil du wieder genau dieses Thema hast, du sprichst von Techniker zu Techniker.
Genau.
Das heißt ja dann quasi, wenn du als Techniker andere Fragen stellst wie als Jurist, dann ist ja auch da wieder, was wir vorher geredet haben, die Kompetenz, wie man miteinander redet, sehr entscheidend, weil wir haben ja vorher herausgearbeitet, dass auf der Baustellenebene auch das Thema Kompetenz aufgrund der bauwirtschaftlichen, bauvertraglichen Kompetenz, wie ich miteinander rede, auf welchem Niveau in Anführungszeichen ich miteinander spreche, einen sehr großen Unterschied ausmacht. Und das zieht sich dann quasi auch durch vor Gericht.
Vollkommen richtig.
Das ist ja total spannend. Das heißt, im Endeffekt Kompetenz, je mehr fachliche Kompetenz ich habe, desto gut. Ich möchte aber trotzdem noch auf die kommunikative Kompetenz kommen, auf die kommunikative Fähigkeit. Welcher Rolle misst du der bei? Weil ich habe dich kennengelernt, ich weiß, dass du kommunikativ und argumentativ sehr stark bist. Kann ich mich noch erinnern, das warst du schon immer, auch auf unserer gemeinsamen Baustelle, konnte ich mich sehr gut erinnern, dass du dich sehr gut auszudrücken weißt und dass du deine Argumentation sehr zielgerichtet zuspitzen kannst. Wie glaubst du auch, hat sich deine diesbezügliche Fähigkeit durch das Jus-Studium verändert bzw. wahrscheinlich verbessert?
Verändert, bin ich der Meinung, ist der richtigere Weg oder der richtigere Ausdruck. Verbessert, weiß ich jetzt gar nicht. Er geht in eine andere Richtung und er hat, oder die Fähigkeit hat andere Wertigkeiten, andere Anknüpfungspunkte erlangt. Ich bin der Überzeugung, dass derjenige, der schlussendlich die besseren und stichhaltigeren sachlichen Argumente liefert, derjenige sein wird, der am Ende der Diskussion auf der Welle oben schwimmen wird, gegenüber demjenigen, der halt seine Argumente lauter bringt. Weil nur laute Argumente, sprich emotionalisierte Argumente, zerplatzen irgendwann. Also das ist immer meine Überzeugung gewesen, wie du richtig sagst, in der Bauleitertätigkeit schon, auf der Baustelle. Und das sehe ich heute noch ganz genau gleich so. Und deswegen ist es mir ein Anliegen oder der Anspruch an mich selber und auch an mein Team in der Abteilung, dass auf Sachverhaltsebene ordentlich gearbeitet wird, ordentlich aufgearbeitet wird, ordentlich argumentiert wird, Sticheleien oder Spitzfindigkeiten wegzulassen und einfach klar und geradlinig durchzuargumentieren.
Das hat zwei Ebenen.
Schon wieder.
Die zwei Ebenen, die verfolgen uns beide in dem Gespräch. Einmal die Ebene der Kompetenz, die wir, glaube ich, jetzt ausführlichst besprochen haben, aber auch die Ebene der Fähigkeit, die sachlich richtigen Argumente so darzubringen, dass der andere sie auch versteht. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die mit der sind viele oder manche nicht gesegnet und da können sie bauwirtschaftlich noch so kompetent sein, wenn ich dann nicht in der Lage bin, das zu vermitteln und rüberzubringen und in einer logischen Argumentationskette dem anderen zu verkaufen und in der Kette hin und her springe, sodass der andere verwirrt ist und meinen Gedanken gar nicht folgen kann, dann bringt mir die beste bauwirtschaftliche, bauvertragliche Kompetenz nichts, oder?
Logisch muss die Argumentationskette sein und vor allem, sie muss auch schlüssig sein. Wie du richtig sagst, das ständige Hin- und Herspringen bei jeder Möglichkeit nach rechts oder links abzubiegen und alle Eventualitäten mit einzubeziehen, um nur ja keinen Fehler zu machen oder nur ja jede Möglichkeit irgendwie auszuschöpfen, wird schlussendlich nicht der Weg zum Ziel sein. Ich bin der Überzeugung, je geradliniger, ich wiederhole mich, die Argumentation ist und je verständlicher sie ist, desto besser wird sie sein und desto eher wird man zum Ziel gelangen.
Und jetzt hast du vorher noch was ganz Spannendes angesprochen, was ich extrem wichtig finde. Und zwar hast du gesagt, du schaust drauf in deiner Abteilung, dass schlüssig argumentiert wird und dass keine Sticheleien oder Untergriffigkeiten, das lege ich dir jetzt in den Mund, aber so in die Richtung gehend, irgendwo verpackt sind, weder in Schriftform, nehme ich an, noch in einer Vertragsbesprechung verbal.
Richtig.
Ganz wichtiger Punkt. Wie siehst du das auf beiden Seiten, deine Erfahrung? Wie viel wird gestichelt? Wie viel deplatzierte Aussagen sind oft beteiligt dabei, dass die Emotionen hochkochen, und sollte es nicht jeder seine Verantwortung wahrnehmen und sich immer wieder selbst reflektieren und schauen, wie bringe ich denn bestimmte Dinge rüber?
Wäre natürlich wünschenswert, weil ich schon glaube, dass dadurch sehr viele Emotionen und sehr viele Reibungspunkte gar nicht erst entstehen würden. Aber es gibt auf beiden Seiten natürlich solche und solche Player. Heißsporne gibt es da, Heißsporne gibt es auf der anderen Seite. Und insofern, solange Menschen am Handeln sind und Menschen beteiligt sind, wird es das immer wieder geben. Mal mehr, mal weniger. Und es wird unweigerlich immer wieder zutage treten.
Das heißt, an seiner Fähigkeit, der Widerstandsfähigkeit, der Resilienz arbeiten, in der Lage zu sein, sowas auch einmal runterzuschlucken, ohne gleich Paroli zu bieten und dann die Emotionen hochkochen zu lassen.
Paroli bieten vielleicht auch auf einer anderen Ebene, aber vielleicht genau. mit einem Schmäh das Ganze einmal zur Kenntnis zu nehmen, oder, und nicht immer sofort mit Bomben und Granaten zurückzufeuern.
Genau.
Würde uns allen helfen.
Und es gibt ein wunderbares Buch, weiß man gerade, einfällt, von der Karin Kuschig, das heißt 50 Fragen, die dein Leben erleichtern. Und eine Frage davon ist, wäre Freundlichkeit eine Option für Sie? Und das ist noch ein wunderbares Beispiel für so eine Situation. Stell dir vor, der Bauherr kommt mit einer Untergriffigkeit daher und der Bauleiter antwortet ganz lässig, wäre Freundlichkeit eine Option für dich? Das wäre rhetorische Kompetenz.
Glanzvoll pariert.
Glanzvoll pariert, genauso wie wir uns das vorstellen würden. Andi, danke dir vielmals für diesen zweiten Teil des Interviews. Ich habe es wahnsinnig spannend gefunden, Einblicke in die Verfahrensgeschichte zu bekommen, auch Einblicke dahin zu bekommen, wie man Streits verhindern kann. Und ich habe es super spannend gefunden, dass wir eigentlich herausgearbeitet haben, dass ein sauberes, solides, fachliches Fundament viele, viele, viele Streitigkeiten auf der Baustelle, aber auch wirklich Streitigkeiten, die zum Äußersten kommen, verhindern könnte. Bei meinem Podcast haben meine Interviewgäste immer das letzte Wort, und deswegen meine Frage an dich, und damit verabschiede ich mich auch von dir und bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Meine Frage an dich: in 10 bis 15 Jahren, wie sieht die Baubranche deiner Meinung nach aus? Zeichne eine Utopie, vielleicht auch eine Dystopie. Ich hoffe, es ist eine Utopie. Wie stehen wir als Branche in 15 Jahren, 10 bis 15 Jahren da, und was braucht es dazu?
Jetzt darf ich vorab Danke sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir dieses Interview zu führen. Aber zurück auf deine Frage. Wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich nicht da sitzen. Ich hoffe für uns alle, dass wir uns in eine positive Richtung entwickeln werden, dass das Bauen wieder die wesentlichen Merkmale, die ja wirklich darin stecken, nach vorne kehren kann. Spaß, Freude an einem Projekt, tolle Ergebnisse, ein tolles Miteinander und Bauwerke, egal ob Tunnel oder Hochhaus, auf die wir stolz sein können. Das wäre mein Wunsch. Und wenn ich was beitragen kann dazu, dann werde ich das machen.
Danke. Andi.